Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Und dazu begrüßt sie Claudia Wheeler. Ich nehme sie heute mit auf einen Streifzug durch die Berliner Galerien. Vom 11. bis 15. September steht die Hauptstadt ganz im Zeichen der zeitgenössischen Kunst. Dann findet nämlich die Berlin Art Week statt. Ein großes Kunstfestival, das es seit 12 Jahren immer im Herbst gibt und an dem sich, ja, man kann fast schon sagen, jeder beteiligt, der etwas mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat. Also Museen, Institutionen, Sammler, Offspaces werden temporär eröffnet, es gibt die Kunstmesse Positions und vor allem sind sehr viele Berliner Galerien mit von der Partie. Eine gute Gelegenheit, mal nachzufragen, wie es der Szene eigentlich so geht, wie sie sich seit dem großen Boom der 1990er Jahre entwickelt hat und ob Berlin tatsächlich immer noch the place to be ist.
Die Galerienszene in Berlin ist schon die interessanteste in Deutschland, finde ich.
Berlin war und ist total hip. Nicht wegen der Mall of Berlin oder irgendetwas, was Developer in die Stadt gesetzt haben, sondern wegen dieser kreativen Leute, die irgendwie Ideen verwirklichen. Ich glaube, das ist nach wie vor noch so, ja.
Der Berlin-Faktor, dass man nach Berlin kommt und das Gefühl hat, im 4. Hinterhof, 3. Etage, the next big thing zu entdecken, ich glaube, das gibt es so nicht mehr.
Ja, die Berliner Galerien haben nach wie vor genießen weltweit einen guten Ruf und haben ja einfach auch über die letzten, 20, 30 Jahre maßgeblich so auch am Ruf der Stadt Berlin im Punkto zeitgenössischer Kunst beigetragen. Und dieser Ruf wirkt immer noch, aber es ist auch hier zu sehen, es ist nicht mehr so dieses große Mast so in Berlin.
Naja, der Mythos war schon mal größer, unberechtigt vielleicht oder berechtigt, wer weiß es. Aber zum Mythos gehört natürlich dazu, dass verschiedene Leute Unterschiedlichstes über eine Stadt erzählen. Nur dann entsteht Mythos.
Ich glaube, Berlin gilt international immer noch als fantastische Kunststadt, wo man gerne hinfährt. Und es ist aber natürlich nicht mehr so der Abenteuerspielplatz, den es früher war. Es kann ja aber auch nicht so ewig so sein. Also die Stadt muss ja auch erwachsen werden und ich glaube, das funktioniert eigentlich ganz gut.
Man konnte, glaube ich, eine lange Zeit mit allem, was man vorhatte, sich hier ausprobieren in Berlin. Das war auch das, was eigentlich Berlin ausgemacht hat. Diese Kreativität, dass man ohne Geld und ohne große Planung und ohne große Kredite, einfach nur, weil man es sich vorstellen konnte, konnte man etwas werben.
Man merkt das doch selber, wenn man aus Berlin sich rausbewegt, auch gerade in Deutschland. Berlin ist immer noch besonders in seiner Vielfältigkeit, in seiner Ruppigkeit, auch in seiner Widersprüchlichkeit. Das macht schon vielen auch Spaß, deshalb kommen die auch.
Ich glaube an Berlin, ja.
In Berlin gibt es ungefähr 340 Galerien und immer wieder gibt es Neuzugänge. Und das, obwohl Berlin schon lange nicht mehr die Stadt der billigen Mieten ist, wo man im ersten oder zweiten Hinterhof leerstehende und günstige Räume findet. Vorbei sind die Zeiten, wo man einfach mal so in die Stadt gekommen ist und etwas ausprobiert hat. So war das nach dem Fall der Mauer, wo es vor allem im Osten der Stadt viel Leerstand gab, wo man ohne finanziellen Druck ein Experiment wagen konnte. Galerien, Ateliers und Kunsträume siedelten sich in verlassenen Häusern und Industriehallen an. Berlin war die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten.
Ich hab da gerade so ein Projekt, super. Noch nichts Konkretes, aber sehr geil. Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt. Irgendwas im Creative-Bereich. Auf jeden Fall. Bloß kein 9-to-5-Job. Find ich ja mega ätzend. Genau, ich mach einfach einen Fashion-Blog. Und laufe dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten. Hauptsache hier in Berlin.
Einer dieser hippen Orte war damals die Auguststraße in Berlin-Mitte. Dort eröffneten 1991 die Kunstwerke in einer ehemaligen Margarinefabrik. Und drumherum, da entwickelte sich eine lebendige junge Galerienszene. Einer der ersten, der damals von Leipzig in die Auguststraße kam, war Judy Lübcke. 1992 gründete er seine Galerie Eigen und Art und mittlerweile ist er einer der erfolgreichsten Galeristen in Berlin. Mit ihm treffe ich mich und wir reden über die Anfänge in der Auguststraße.
1992, Auguststraße, großer Aufbruch, alles neu. Ich habe nochmal ein Foto gesehen in der Zeitung von der Galerie. Da hat man gerade gemerkt, dass die Fenster gerade noch reingesetzt wurden.
Ja, das, also, wenn ich mir das solche Fotos heutzutage angucke, dann denke ich mal, war ich dabei? War ich wirklich dabei? So schlimm kann es doch gar nicht gewesen sein. Doch, es war so schlimm. Oder anders gesagt, es war wirklich so, dass auf der Auguststraße 92 gab es keine funktionierende Straßenbeleuchtung. Also wenn die Sonne unterging, blieb es dunkel.
Warum war es am Anfang die Auguststraße? Ich glaube, war nicht der Prenzlauer Berg eigentlich so eher der Bezug, der so angesagt war und nicht unbedingt Mitte?
Ja, der Prenzlauer Berg war zumindest für mich eigentlich der angesagte Bezirk, weil dort auch Galerien aus dem Osten waren, die schon offen hatten. Nur die wollten jemanden aus Sachsen nicht haben. Die fanden meine Aussprache, glaube ich, nicht so richtig gut. Und ja, ich bin da nicht reingekommen. Und in Berlin-West damals, kurz nach der Mauer, da war auch für mich kein Platz. Deswegen musste ich einfach dorthin gehen, wo niemand war. Und das war halt hier in der Auguststraße in Mitte. Hier stand alles leer. Da gab es eine Frau beim Wohnungsamt, die hat die Kunstwerke vermittelt, dass sie dort reinkam. Mich und andere Kultur- und Kunstleute vermittelt, dass sie Ateliers bekamen oder wir unsere Räume in der Galerie. Und hier wollte einfach niemand hin. Und wir haben halt auch niemanden etwas weggenommen. Und wir haben auch niemanden verdrängt, weil hier war Leerstand. Und deswegen sind wir hierher gegangen.
Hat es deswegen auch so funktioniert, weil ihr niemandem etwas weggenommen habt?
Ja, und weil wir niemanden verdrängt haben. Ja, deswegen hat es funktioniert. Man hat ein Terrain gehabt, das ist ein bisschen so gewesen, man hat sein Claim abgesteckt und man konnte auf ein weißes Blatt Papier seinen Namen draufschreiben. Und das war's. Und niemand war da, der vorher irgendwie ein Recht oder eine Pflicht darauf hatte, was man da tat.
Daran erinnert sich auch Markus Deschler. Er kam, genauso wie Judy Lübcke, 1992 nach Berlin. Aber nicht aus Leipzig, sondern aus Ulm.
Den einzigen, den ich dann in Berlin kannte, war ein Künstler, von dem ich sogar schon Bilder besaß. Und ja, und mit dem habe ich dann so Berlin entdeckt und war eigentlich jedes Wochenende mit dem auf irgendwelchen Vernissagen, ob Ost oder West. Ja. Und dann dachte ich, wow, also hier passiert wirklich was anderes als in Westdeutschland. Das war ja damals so spießig, würde ich sagen, und langweilig und eigentlich fürchterlich, ja.
Do you like parties?
Yeah.
We can invite all our friends and have soda and pie.
Yeah.
I hope no bad people show up.
1995 eröffnete Markus Deschler seine Galerie in der Auguststraße. Auch er ist einer der wenigen, der dort geblieben ist.
Na, ich sage immer, ich war der Erste der zweiten Welle. Ja. Vom Boom habe ich das jetzt noch nicht so empfunden. Ich empfand es eher so als Experimentierfeld in Mitte, wo man auch noch was sich trauen kann und was ausprobieren kann.
Aber wie würden Sie sagen, hat sich diese ganze Szene verändert, wenn Sie zurückblicken und auf heute blicken?
Naja, also das Thema Galerie war ja so unglaublich populär, dass ja, es gab so Zeiten, wo ich mich erinnere, angeblich 600 Galerien in Berlin. Ja, das hat sich, glaube ich, schon lang erledigt. Ich glaube, die Leichtigkeit und die Freude ist doch deutlich, glaube ich, auch einem gewissen kommerziellen und auch wirtschaftlichen Druck gewichen. Also habe ich so das Gefühl bei vielen Kollegen, ja. Auch bei uns natürlich, wenn man größer wird, hat man mehr Mitarbeiter. Jeder weiß, überall steigen die Kosten, natürlich auch im Galeriebereich, aber nicht unbedingt die Umsätze. Ja. Das ist halt.
Das heißt, am Anfang war es in Berlin noch möglich, viel auszuprobieren. Da ging es eher so um, ich will nicht sagen, um den Spaßfaktor, aber das war das Kommerzielle stand eh nicht im Vordergrund?
Das Kommerzielle stand tatsächlich nicht im Vordergrund, sondern es war so wie eine Familie. Also man hat so eine, wir haben ja auch eigentlich mit so einer Künstlergruppe angefangen, die sich alle so mehr oder weniger kannten. Und dann hat sich das halt weiterentwickelt. Und ja, und da saß man halt, wenn das Wetter so schön war wie die letzten Tage oder manchmal die Tage, ja, mit einem leeren Bierkasten saß man vor der Galerie in der Sonne. Und dann kam irgendwann mal einer vorbei oder der Künstler kam, ja, weil die meisten waren ja aus Berlin oder sind dann meistens auch geblieben, haben dann zum Teil mitgeholfen. Und das war schon nochmal so eine ganz andere Geschichte. Aber als ich anfing, musste ich sagen, für mich war es auch ein Experiment. Also ich war jetzt nicht gleich von Anfang an der Meinung, dass ich das jetzt für immer machen will. Ja, das hat sich dann einfach ergeben, weil es auf einmal so gut lief. Ja.
Und Judy Lübcke erinnert sich noch gut daran, wie die Kunstszene damals funktioniert hat.
Am Anfang war es ja auch so, alle Veranstaltungen, die stattfanden, konntest du nur besuchen, wenn du auch aktiv warst. Weil dann hat man dir einen kleinen Zettel in die Hand gedrückt und dann wusstest du, wo was ist. Du hast wiederum auch einen kleinen Zettel jemand anders in die Hand gedrückt, so einen Flyer. Und man konnte eigentlich keine Eintrittskarten für diese wichtigen Performances, Konzerte oder sonst was kaufen, sondern nur auf Zuruf, nur wenn du aktiv warst und deswegen auch mit in diesen Club, in diesen Gang, in diese Gruppe reingehörtest. Das hat sich dann so 2005 ab da komplett geändert. Dann konnte man für alles mit einer Karte, mit Geld also, konnte man mit allem dabei sein. Das war vorher nicht möglich.
Diese aufregende Pionierzeit, die nur einen Feind kannte, nämlich die Langeweile, die ist längst vorbei. Heute ist die Auguststraße durchgentrifiziert. Die heruntergekommenen Häuser wurden luxussaniert, die Mieten sind ins fast schon Unermessliche gestiegen. Freiräume gibt es so gut wie gar nicht mehr. Geblieben sind die Kunstwerke, mittlerweile ein wichtiger Ort für zeitgenössische Kunst in Berlin. Und drumherum gibt es auch noch Galerien, neben Modeboutiquen, hippen Cafés und Restaurants. Aber sehr viele Galerien sind weggezogen und haben sich neue Standorte gesucht. Sie sind oft die Leidtragenden dieser Entwicklung, sagt Werner Tammen. Er ist der Vorsitzende des Landesverbandes der Berliner Galerien.
Wir sagen ja oft, dass wir eigentlich die Türöffner für bestimmte auch Immobilienentwicklungen sind. Wir sind in der Regel die Ersten, die irgendwo hingehen und ein Gebiet auch attraktiv machen, bis wir es uns dann teilweise selber gar nicht mehr leisten können.
Davon kann auch Christian Jarmuschek ein Lied singen. Er hat bereits dreimal den Standort gewechselt. Angefangen hat er 2000 mit einem Projektraum in der Sophienstraße in Berlin-Mitte, in unmittelbarer Nähe der Auguststraße.
Also es gab ja mal eine Zeit, wenn, egal was du irgendwo in Mitte irgendwie aufgemacht hast, du wurdest gesehen, weil die Leute sowieso nach Mitte gegangen sind. Und dieser Vorteil, dieser Luxus quasi, dass sozusagen das Publikum sowieso schon da ist, den gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Als wir vor 20 Jahren aufgemacht haben, das kostete nichts, als wir in der Sophienstraße waren. Und so eine Leichtigkeit zu sagen, also die Miete ist nicht das Problem und auch diese Lebenserhaltungskosten sind nicht das Problem. Also diese Freiheit hat man heute gar nicht mehr. Also Lager kostete nichts und das, was ich heute hier in der Potsdamer Straße für unser Lager unten bezahle, das war die gesamte Miete, die ich dafür 100 Quadratmeter bezahlt habe im ersten Hinterhof bei den Sophienseelen. Das ist also unglaublich, was sich da jetzt so getan hat, also was die Mietpreise angeht. Also ja klar, damals war da noch Raum und jetzt, es gibt ja auch nicht mehr das, was es mal dort gegeben hat. Also klar, die Auguststraße hat sich, glaube ich, gehalten, die Linienstraße, aber CO Berlin ist nicht mehr dort und in den ganzen Seitenstraßen sind die ganzen Galerien ja auch verschwunden. Also es gibt noch so die einzelnen Platzhirsche, die immer noch da sind, aber so das Drumherum, dass es sich eben lohnen würde, so einen Abend durch die ganzen Straßen zu gehen, das gibt es ja da jetzt auch nicht mehr.
Inzwischen ist Christian Jarmuschek im Westen der Stadt angekommen. 2013 eröffnete er seine Räume im Bezirk Schöneberg auf der Potsdamer Straße, in unmittelbarer Nähe zur neuen Nationalgalerie. Davor war er aber erst mal 5 Jahre in der Heidestraße, in der sogenannten Halle am Wasser. Diese Halle lag direkt hinter dem Hamburger Bahnhof. Das war eine riesige Lagerhalle, die ziemlich spektakulär zu Galerien umgebaut wurde. Christian Jarmuschek hatte das damals mit 2 anderen Kollegen initiiert. 2008 war Eröffnung und bis 2013, als der Investor dann andere Pläne verfolgte für das Gelände, war die Halle am Wasser der hippe Standort für zeitgenössische Kunst in Berlin. You gotta fight!
Wenn ich noch an die Halle am Wasser zurückdenke, das war ja, wenn wir da die 15 Galerien, Heidestraße und Halle am Wasser, das war volksfestartig und das war eine Frage, wie viele Getränke da waren, ob das bis um 12, bis um 2 oder bis um 4 ging. Nein, das haben wir jetzt im Sommer vielleicht. Und wir sind dann eher so, dass wir nur noch gezielt Leute einladen, wo wir wissen, dass sie sich für den Künstler oder die Künstlerin interessieren. Also diese Zeit, wo das die Menschen so für sich entdeckt haben, dass es zu ihrer Alltagskultur zählt, dass sie eben in Galerien gehen und dass man eben Galerien einfach so besucht, so als Freizeitbeschäftigung. Das ist spätestens seit der Pandemie, sind die Menschen nicht mehr so zurückgekommen. Also diese Notwendigkeit, dabei zu sein, Leute sehen zu wollen, und deshalb geht man auf Vernissagen. Und auf der anderen Seite sind wir natürlich mit dem Thema der Veränderung unseres Verhaltens durch Social Media, natürlich hat das auch einen Einfluss darauf. Man kann ja sozusagen über Social Media sehr, sehr gut informiert werden über das, was wir hier machen. Also der typische Ablauf ist, man sieht auf unserem Account eben Bilder aus dem Atelier der Künstlerin, des Künstlers, dann werden die Bilder hierher gezeigt, dann stehen lustige Bilder, wie wir beim Aufbau sind, und dann sind die Vernissage-Filme und Bilder, und dann kann man eigentlich am Montag nach der Vernissage auch mitreden und sagen, da war doch der, da habe ich doch den gesehen. Also dieses Geheimnis, was sich erst offenbart, wenn man am Freitagabend bei der Vernissage ist, das gibt es so nicht mehr. Und in den Nullerjahren, wo wirklich so die ganzen, also 2 Stunden lang die Leute sich da durchgewalzt haben, durch alle Galerien, und alle einmal geguckt haben und alle einmal wissen wollten, was dort ist. Also das erlebe ich so nicht mehr.
Also die große Party ist vorbei?
Och, ein schöner journalistischer Übersatz, die große Party ist vorbei. Aber das meinte ich ja vorhin, das hat gar nichts mit dem Kunstmarkt zu tun. Also wie viele Neujahrsempfänge gibt es nicht mehr? Wie viele Sommerfeste von Unternehmen gibt es nicht mehr? Und da weiß ich nicht, liegt das jetzt daran, dass die No-Show-Rate in Berlin wahnsinnig hoch immer ist und dass man kaum noch kalkulieren kann, dass man eigentlich sagt, okay, also mit Essen fangen wir gar nicht erst an. Es gibt dann Getränke, da kann man irgendwie am besten noch nachjustieren. Oder hat es was mit der Pandemie zu tun, dass immer weniger Leute Lust haben, den Aufwand zu fahren oder wirklich Lust haben, wohin zu kommen, wo sie nicht wissen, oh, wer ist da, wer kommt da, und vielleicht mag ich es ja gar nicht. Also diese Bedenken, die wir so haben, dem Unerwarteten gegenüber, das ist ja ein allgemeines gesellschaftliches Phänomen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das mit der großen Party im Kunstmarkt zu Ende ist. Also wir haben es ja in Basel gesehen, also da geht schon noch was. Also wenn man ein attraktives Angebot hat, was einmalig stattfindet, dann kommen die Leute schon. Aber wie gesagt, in Berlin kann man jeden Tag 365 Tage in einen Club gehen und Party haben, und deshalb nimmt man es nicht mehr so intensiv an diesen wahr. Und ich beobachte am meisten, dass wir gar nicht alle so Lust haben auf diese große Party. Ich hoffe, das kommt wieder, weil eigentlich macht das am meisten Spaß, das Unerwartete, und weil das entspricht ja auch dem, was ich als Galerist möchte, dass ich mit Kunst konfrontiert werde, die mich überrascht, und das wollen ja eigentlich alle. Hey yo, well it's all about seed.
Righteousness you must achieve. Winter Joseph Blackopper. Der Herzweitboden zitterte, es wummerte Moor, als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin City cruise, ist Reggae mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad.
Aber weil es so ganz ohne Party dann doch nicht geht, hat Berlin 2 große Kunstevents im Jahr an den Start gebracht, die absolute Publikumsmagneten sind. Wo dann wieder diese Lust zu spüren ist, Kunst zu erleben. Wo sowohl die schicke Art-Crowd unterwegs ist, Sammlerinnen und Kuratoren, aber auch ganz normale, kunstinteressierte Berlinerinnen und Berliner, für die vielleicht die Hemmschwelle, einfach mal so in eine Galerie zu gehen, doch zu hoch ist. Das sind einmal das Gallery Weekend im Frühjahr und die Berlin Art Week im Herbst, wo die Galerien ein dichtes Programm machen und sich befreit haben von dem Anspruch, mit einer Kunstmesse wie beispielsweise der Art Basel zu konkurrieren.
Der Gedanke war ja, dass wir gehofft hatten, wir werden relativ schnell solche Umsätze hier haben, weil Berlin so cool ist und hier alle hier ihr Geld ausgeben wollen. Und das wächst dann eben in Windeseile. Nur der Unterschied zwischen Berlin und Basel könnte nicht größer sein, wenn man sich mal anschaut. In Basel sind in einer Woche im Jahr sind alle Leute dort. Und deshalb hat es eine Intensität und eine Verdichtung. In Berlin sind die Leute auch immer wieder da, die wir gerne in den Galerien sehen wollen. Die Sammlerinnen und Sammler, die Kuratoren, die Museumsleute. Aber die sind irgendwie, würde ich jetzt mal sagen, 365 Tage im Jahr in der Stadt. Und das ist die größte Herausforderung, zu sagen, wie schaffen wir ein Event, was so einladend und so besonders ist und so ausspielbar auf allen Kanälen, dass die Leute trotzdem eben an diesen Wochen oder an diesen Tagen hier sind. Und wir kriegen es jetzt mit dem Gallery Weekend und mit der Art Week hin, dass es 2 Termine im Jahr gibt, wo wir attraktiv genug sind. Und es lohnt sich einfach zu kommen. Wir geben uns alle Mühe. Wir bringen da unsere besten Ausstellungen, die besten Präsentationen zusammen. Hoffe ich, funktioniert so weiter. Aber wie gesagt, das ist eher die Herausforderung, wenn man Berlin mit Basel vergleicht. Ja.
Das Gallery Weekend ist eine private Initiative von Berliner Galerien und gibt es mittlerweile schon seit 20 Jahren. Es ist definitiv ein Höhepunkt im Berliner Kunstjahr. Circa 50 Galerien laden immer im Frühjahr zu einem Rundgang quer durch die ganze Stadt ein. Auch wenn es ein Auswahlverfahren gibt, wer offiziell unter diesem Label mitmachen darf, mobilisiert sich die gesamte Szene. Ein Highlight beim Gallery Weekend in diesem Jahr war die Ausstellung von Nevin Aladag in der Galerie Ventrup im Bezirk Charlottenburg. Objekte, die aus verschiedenen Instrumententeilen gebaut sind, mit eingelassenen Schlaginstrumenten, aufgeschraubten Mundstücken, baumelnden Glocken oder mit Saiten bespannt, hingen an den Wänden. Bilder und Klangkörper zugleich.
Ja, da wurde eine ganz neue Werkreihe präsentiert, die sogenannten Vibrating Images. Das geht eigentlich zurück auf viele Werke, die Nevin im Vorfeld entwickelt hat. Auf der Documenta hat sie schon Möbel gezeigt, die zu Musikinstrumenten umgewandelt wurden. Also eine andere Form der Nutzung, aber auch der Identität dieser Möbel spielte damit hinein. Und davon ausgehend hat sich eigentlich so in den letzten Jahren sich verschiedene Werkstränge entwickelt. Und das kulminiert dann jetzt in diese sogenannten Vibrating Images. Das sind Objekte, Bilder, performative Objekte, also es sind Wandobjekte bestehend aus verschiedenen, es sind Hybride aus verschiedenen Musikinstrumenten, die halt eben als skulpturales Objekt an der Wand sehr schön funktionieren, aber halt eben auch bespielt werden können. Und es hat auch während der Ausstellungseröffnung hier mehrere Performances gegeben, wo professionelle Musiker quasi diese Bilder oder diese Skulpturen zum Erklingen gebracht haben.
Für viele Galeristinnen und Galeristen ist das Gallery Weekend sowas wie eine Kunstmesse, die sich über die ganze Stadt verteilt. Berlin hatte ja bis 2010 mit dem Art Forum eine internationale Messe für zeitgenössische Kunst, die dann wegen zu geringer Umsätze und wegen Streitigkeiten um die Ausrichtung der Messe abgesetzt wurde. Das Gallery Weekend hat sich als eine Art Ersatzmesse in der Stadt etabliert. Eine Leistungsschau der Berliner Galerien, wo jeder seine besten Künstlerinnen und Künstler zeigt.
Das Gallery Weekend ist ja immer ein sehr prominenter Slot im Jahresrhythmus der Galerien, weil man zu diesem Zeitpunkt einfach eine große Anzahl von Sammlern und Kunstinteressierten in der Stadt hat. Also viele Leute, die halt eben nicht in Berlin leben, sondern extra zu diesem Termin ganz verstärkt aus Deutschland, aber auch vereinzelt aus dem Ausland nach Berlin kommen. Und ja, das kann man schon so sagen. Das ist hier quasi eine Messe, ohne eine Messe zu sein. Beim Gallery Weekend bekommt die Galerie und die ausstellenden Künstler, Künstlerinnen eigentlich am meisten Aufmerksamkeit. Und das sowohl, sage ich jetzt bei Kuratoren, Museumsfachleuten, Kritikern, aber auch ganz besonders natürlich bei Sammlern, die in die Stadt kommen, um sich die Ausstellung in den verschiedenen Galerien anzuschauen. Das Gallery Weekend funktioniert auf Einladung eines Komitees verschiedener Galerien und die sind dann bilden, sage ich mal, den Kern des Gallery Weekends. Natürlich hat sich über die vergangenen Jahre ein sehr starkes Rahmenprogramm um das Gallery Weekend gebildet, also Ausstellungen, die jetzt nicht unbedingt mit dem Gallery Weekend zu tun haben, aber die dann auch zeitgleich in dieser Stadt sind, weil viele halt eben wissen, das ist ein wichtiger Termin, wo ich größtmögliche Aufmerksamkeit bekommen kann. Ist so ein bisschen wie die Venedig-Biennale, wo es nicht nur die Venedig-Biennale gibt, sondern auch die Collateral-Events und viele Leute ganz besonders auch wegen oder gerade wegen dieser Collateral-Events, dieser hochkarätigen Ausstellung, die nicht Teil der Biennale sind, dann nach Venedig kommen.
Trotz dieser positiven Erfahrung sieht Jan Ventrup die Entwicklung in Berlin insgesamt aber eher kritisch.
Also wir feiern in diesem Jahr 20-jähriges Galeriejubiläum und wenn man so auf die letzten beiden Jahrzehnte zurückblickt, hat sich die Stadt da doch sehr stark gewandelt, gerade auch im Hinblick auf Berlin als Kunst- und Kulturstandort. Also vor 20 Jahren, weiß ich noch, war Berlin einfach, da war die internationale Kunstwelt zu Hause. Also Künstler, denen die Mieten einfach in New York viel zu teuer waren, sind nach Berlin gegangen. Also Berlin war das Ort der Freiräume, der Kreativität, der niedrigen Mieten, der tollen Ateliers. Und dadurch, dass immer mehr Künstler und Künstlerinnen nach Berlin gekommen sind, hat sich hier sehr stark eine ganz internationale Community gebildet. Und diese Community hat halt wieder internationale Sammler, Sammlerinnen nach Berlin gezogen. Und das war dann halt eben so eine Win-Win-Situation, wo dann halt eben auch die ganzen Galerien von profitiert haben. Und das, muss man sagen, hat sich in den letzten Jahren doch gewandelt. Also da ist Berlin nicht mal das, was es ja da noch vor einiger Zeit mal war. Berlin leidet halt darunter, dass tatsächlich diese Freiräume, die Berlin einfach als Standort für Künstler interessant gemacht haben, die verschwinden einfach.
Jan Ventrup hat daher schon länger überlegt, eine Dependance im Ausland zu eröffnen. Die Wahl fiel dann auf Venedig. Die Galerie wurde im April während der Venedig-Biennale eröffnet.
Venedig ist nach wie vor einfach ein Hotspot der zeitgenössischen Kunst. Also in puncto der dort ansässigen Museen, der dort ansässigen privaten Sammlungen, die auch verstärkt im Moment gerade noch nach Venedig kommen. Aber auch ganz besonders im Hinblick auf Sammler. Also Venedig ist ein Anziehungspunkt für eine internationale Sammlerklientel, die regelmäßig nach Venedig kommen, die teilweise sogar auch in Venedig Eigentum besitzen. Aber all dieses interessante Umfeld wird auf der Galerienebene eigentlich gar nicht so richtig abgebildet. Also es gibt da wenige Galerien, bis wenige bis fast keine, die international arbeiten. Es gibt ein paar sehr gute und starke italienische Galerien, aber im Verhältnis zur Klientel, die nach Venedig kommt oder die in Venedig ist, wird das von den Galerien eigentlich noch gar nicht so richtig abgebildet. Und das war für uns natürlich ein entscheidender Moment zu sagen, hier öffnen sich neue Märkte für uns.
Ein Wunderpunkt in Berlin ist immer noch das Fehlen einer zentralen Kunstmesse von internationalem Niveau. Seit dem Wegfall des Artforums gab es einige Versuche, Messeformate zu etablieren. Geblieben ist die Positions Berlin Art Fair, die während der Berlin Art Week in den Hangars vom ehemaligen Flughafen Tempelhof stattfindet. In diesem Jahr stellen dort 111 internationale Galerien aus 24 Ländern aus. 30 davon kommen aus Berlin. Es gibt eine Sektion, wo aus allen deutschen Kunsthochschulen NachwuchskünstlerInnen ausstellen. Längst ist allen Beteiligten klar, dass es keine weitere Messe auf internationalem Niveau braucht, schon gar nicht in Deutschland, wo bereits die Art Cologne und die Art Düsseldorf konkurrieren. Christian Jarmuschek ist Geschäftsführer und Direktor der Positions. Ihm ist es wichtig, eine Messe zu etablieren, die zu Berlin passt.
Die Positions war der Gedanke, eben diese ewige Diskussion zu fragen, kann es in Berlin eine Messe geben? Die Antwort des Artforums war ja zu sagen, wir bringen ein internationales Galerienportfolio hier nach Berlin und jetzt sollen mal bitte alle kaufen. Das hat nur mäßig funktioniert, das war eine super Show, also vom Überblick her war das klasse. Und der Gedanke der Positions war zu sagen, wir bauen auf dem auf, was in Berlin geht. Das war in den ersten Jahren sozusagen vom Umsatzvolumen natürlich vielleicht nicht so wie in anderen großen Messen in großen Metropolen von Europa zum Beispiel. Aber wir sind jetzt stetig gewachsen und es entdecken auch immer mehr Galerien in Berlin selber oder eben auch von außerhalb Berlins, dass das eine gute Plattform ist. Und gerade internationale Galerien entdecken das immer mehr, weil die sagen, ich will Teil von diesem Berlin sein. Und wenn man das richtige Preisniveau hier präsentiert und nicht sagt, wir müssen in Berlin wie in London oder wie in Basel sein, das war vielleicht auch anfänglich ein Fehler auch. Aber die Frage ist, können wir das mit den Kunden, die in Berlin leben, mit den Sammlerinnen und Sammlern oder Kunstinteressierten, können wir das realisieren? Weil eine Messe lebt davon. Man muss dafür bezahlen, man muss auch Umsatz hier machen. Und wie können wir diesen Umsatz realisieren? Das war der Versuch. Und ja, wir müssen noch wachsen, wir wollen auch noch wachsen. Aber wir merken eben, dass gerade aus dem Rheinland oder auch aus Süddeutschland das Interesse immer stärker wird, weil die eben sagen, Berlin ist immer noch ein Ort, wo man international als Galerie wahrgenommen werden kann. Und das versuchen wir mit der Positions.
Die internationale Wahrnehmung von Berlin ist zwar groß, das Problem ist nur, dass es einfach keinen relevanten Markt gibt. Darum eröffnen hier zum Beispiel auch kaum Galerien aus dem Ausland eine Dépendance. Vor allem die großen Player bleiben aus, meint Elke Buhr. Sie ist Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol.
Die Galerienszene in Berlin ist schon die interessanteste in Deutschland, finde ich, als Kritikerin. Das Angebot ist sehr hochkarätig. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass keine der internationalen Megagalerien in Deutschland überhaupt bislang Lust hatte, eine Filiale aufzumachen. Das ist natürlich auch ein Zeichen. Also, dass zum Beispiel Gagosian nie nach Deutschland gegangen ist. Die sind in Athen, die sind in Rom, die sind nicht in Deutschland. Es fängt jetzt langsam an, dass Pace mit Pop-Up, also Pace, das ist diese New Yorker Galerie, sehr große Galerie, dass die ein Pop-Up jetzt in Berlin gemacht haben und auch zur Berlin Art Week wieder was machen in Berlin, so wie ich das gehört habe. Aber da sieht man halt, dass zum Beispiel Berlin dann doch nicht auf internationalem Niveau nicht so groß ist, wie es manchmal denkt.
Vielleicht ändert sich das aber langsam, wenn im nächsten Jahr der Mehrwertsteuersatz für den Verkauf von Kunstwerken wieder auf 7% abgesenkt wird. 2014 wurde er auf 19% erhöht, während er in anderen europäischen Ländern teilweise bei 5,5% liegt. Ein Ungleichgewicht, das dem deutschen Kunsthandel enorm geschadet hat. Das wollte ich etwas genauer wissen und habe mich deshalb mit Laura Attanasio zu einem Zoom-Gespräch verabredet. Sie leitet das Berliner Büro von Pace, diesem Global Player, von dem Elke Buhr gesprochen hat. Pace hat Galerien in New York, London, Hongkong, Seoul, Genf, LA und Tokio. Darum habe ich Laura Attanasio erstmal gefragt, warum sich Pace jetzt für Berlin interessiert.
Also Pace hat eine gewisse Beziehung zu Berlin, da mehrere von der Galerie repräsentierte Künstler in Berlin ansässig sind. Also ich glaube insgesamt 7, zum Beispiel das norwegisch-dänische Duo Elmgren & Drugset oder auch Alicia Quade. Da erschien es uns irgendwie logisch, in Berlin eine Repräsentanz zu haben, um quasi on the ground eine gewisse Unterstützung zu sein. Und zudem hat Berlin natürlich generell eine vielseitige Kunstszene.
Aber Sie haben im letzten Jahr ein Office, also ein Büro gehabt. Und was haben Sie in diesem Office gezeigt?
Wir haben eine Pop-up-Ausstellung gemacht. Wir dachten, das wäre der richtige Weg, um einzusteigen und nicht gleich so als Global Player da reinzustolpern, als große Megagalerie, sondern erstmal auszutesten, wie es überhaupt so in Berlin funktionieren könnte. Und da haben wir eine kleine Pop-up-Ausstellung gemacht mit der Künstlerin Meisha Mohammedi, die bisher auch keine Ausstellung in Deutschland hatte. Und die lief über, ich glaube, insgesamt 3 Monate. Und da war die Resonanz sehr positiv.
Sie haben gesagt, Sie wollten mal gucken, wie es in Berlin funktionieren könnte. Wie könnte es denn in Berlin für Sie funktionieren?
Ja, wir hoffen natürlich sehr gut, aber wir sind wirklich von einigen Akteuren auch abhängig. Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch die Mehrwertsteuersenkung im neuen Jahr eine große Rolle spielen könnte, dass mehr internationale Akteure nach Berlin kommen und wir wieder auf der Landkarte erscheinen.
Das heißt, Sie glauben wirklich, dass die Erhöhung der Mehrwertsteuer vor 10 Jahren Berlin geschadet hat?
Das glaube ich absolut. Ich denke vor allem für internationale Galerien, die haben sich dann eben Plätze gesucht, an denen das besser funktioniert. Und tatsächlich haben wir ja wahnsinnig viele Sammler in Deutschland, die aber dann darauf zurückgreifen, zum Beispiel Künstler bei anderen internationalen Galerien in der Schweiz oder in Frankreich zu kaufen, weil sie einfach dann die Arbeit günstiger bekommen.
Und das wäre für Sie auch so eine Motivation, darüber nachzudenken, vielleicht stärker in Berlin präsent zu sein?
Unbedingt. Ich glaube auch total an diese Stadt. Ich glaube, dass diese Vielseitigkeit nicht in jeder großen Stadt da ist. Und deswegen bin ich absolut dafür, dass wir hier auch stärker repräsentiert sind. Allerdings wollen wir auch niemanden verdrängen, sondern wir wollen halt eben Teil dieser vielseitigen Kunstszene sein.
Und wie könnte man Teil dieser vielseitigen Kunstszene sein, ohne ja vielleicht gleich eine Galerie zu eröffnen?
Es könnten zum Beispiel projektbezogene Dinge sein oder jetzt auch Dinge wie, wir haben jetzt vor kurzem eine Schenkung gemacht an die Neue Nationalgalerie gemeinsam mit der Künstlerin Alicia Quade, dass ihre Skulptur im Garten des Museums stehen kann und dort bleibt sie auch. Das heißt, natürlich bringen wir auch Geld mit. Das ist irgendwie ganz einfach, versuchen aber auch die Kunstszene zu beleben, indem wir Museen Schenkungen geben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir zum Beispiel projektbezogene Sachen machen mit jüngeren Künstlern, die dadurch einfach eine größere Sichtbarkeit haben. Also es gibt verschiedene Ansätze, wie wir nach Berlin kommen können, ohne einfach nur die Big Corporation zu sein, die den kleinen Akteuren auch nicht mehr nutzt.
Was kann Berlin Städten wie New York, London, Tokio oder Hongkong hinzufügen?
Berlin ist natürlich so einzigartig, weil hier immer noch so viele Künstlerinnen und Künstler wohnen und arbeiten können. Es mag uns nicht so vorkommen, aber natürlich kann man sich hier eher Atelierräume leisten als in Städten wie New York oder London. Und diese Vielseitigkeit, eben dass so viele Künstler auf einem Platz sind, das ist wirklich fantastisch und daraus ergeben sich immer ganz tolle Dinge. Und ich glaube, das ist absolut das, was Berlin allen anderen Städten voraus hat.
Sie kennen ja Berlin sehr gut. Sie haben viele Jahre bei Johann König gearbeitet. Wie hat sich denn die Szene in den letzten 10 Jahren aber verändert?
Ich glaube, natürlich ist es wirklich schwieriger für diese kleinen Projekträume. Die waren immer sehr vielseitig. Also ich kannte sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die gleichzeitig auch noch diese Projekträume hatten in Neukölln oder in Kreuzberg, als eben noch Platz war dafür und die Mieten noch nicht so hoch waren. Und das ist natürlich schon ein Problem. Das hat sich verändert. Also ich habe auch eine gewisse Abwanderung von jungen Künstlerinnen gesehen nach Athen zum Beispiel oder nach Lissabon. Und das fand ich sehr schade. Aber ich denke, wir konnten uns noch sehr viel davon erhalten. Und ich glaube aber auch, dass gleichzeitig die Szene ein bisschen professioneller geworden ist, was auch nicht schlecht ist, weil ich glaube, man braucht beides. Man braucht die größeren Player, aber man braucht auch alle anderen. Also ich glaube, dass wir vielleicht auch gar nicht so pessimistisch sein müssen, sondern auf einem ganz guten Weg sind.
Die Berliner Luft im Vergleich zu anderen Städten bietet leckersten Geschmack, allerbeste Qualitäten, um Paraden zu feiern und exklusive Fäden. Die Massen sind jetzt da, hat sie niemand drum gebeten.
Es sieht also ganz so aus, als wäre die Berliner Galerienszene ganz gut aufgestellt. Aber es ist eben noch Luft nach oben. Und Galeriearbeit bedeutet ja nicht nur verkaufen. Galerien bauen Künstlerkarrieren auf, machen Ausstellungen, publizieren Kataloge. Sie sind auf Messen unterwegs, um ihre KünstlerInnen national und international bekannt zu machen und gut am Markt zu platzieren, wie man so schön sagt. Aber Galeriearbeit ist vor allem auch Kulturarbeit. Galerien tragen wesentlich zum Image der Kunststadt Berlin bei. Davon ist Judy Lübcke von Eigen und Art überzeugt.
Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Man kann in eine Galerie kommen, braucht keinen Eintritt bezahlen, nicht wie im Museum oder in anderen Institutionen, sondern alle Galeristen und Galeristinnen betreiben eine Galerie in der Form, dass jeder kommen kann. Jeder kann sich informieren, jeder wird informiert. Man sucht das Gespräch mit den Leuten, die reinkommen. Also ich habe auch einen gewissen Auftrag. Und nicht nur ich, sondern alle Kolleginnen und Kollegen auch in der Galerie haben einen gewissen Auftrag, das näher zu bringen, was wir zeigen, und zwar jedem, der reinkommt. Das ist eine Kulturarbeit in der Stadt und da ist Berlin extrem weit vorn, dass die Galerien hier das ausmachen, was man mit aktueller Kunst in Berlin und auch international Beachtung findet. Das sind die Galerien, die hier die Arbeit machen.
Das scheint auch die Politik langsam zu verstehen. Der Landesverband der Berliner Galerien ist im regelmäßigen Austausch mit dem Kultur-, aber vor allem mit dem Wirtschaftssenat und hat schon einiges erreicht, wie der Vorsitzende Werner Tamm erzählt. Für die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für den Kunsthandel hat der Landesverband lange mitgekämpft.
Nach 10 intensiven Jahren der Lobbyarbeit und des immer wieder Gespräche anbieten und durchführen, ist es uns nach 10 Jahren eben gelungen, diesen Punkt zu erreichen. Und das ist äußerst erfreulich.
Auch konnte der Verband erreichen, dass die Galerien künftig beim Berliner Senat Messeförderung beantragen können. Ein Pilotprojekt, das 2023 ausprobiert wurde und jetzt aller Voraussicht nach verstetigt wird.
Ja, im Prinzip geht es konkret um Messeförderung, also dass Kollegen, Kolleginnen bei ihren Auftritten, sei es im Inland oder im Ausland, eine Art von Förderung bekommen. In dem Fall bezog sich das auf die Standkosten, die die Galerien in der Regel auf den Messen haben, und einen prozentualen Anteil, der da übernommen wurde. Es ging bis zu einer Höhe von 12.000 Euro. Das war ein Pilotprojekt, wo überhaupt sozusagen die Bedarfe gecheckt wurden. Und das war ein sehr erfreuliches Projekt, was auch komplett ausgeschöpft worden ist. Und wir sind jetzt eben dabei, dass wir das verstetigt bekommen. Aber das sieht ganz erfreulich aus, dass wir das umsetzen können und dann voraussichtlich sogar 2-mal im Jahr. Das wäre durchaus ein Novum, dass Berlin sich in der Beziehung sehr positiv für die Galerienlandschaft aufstellt. Was aber ja auch nicht verwundert, weil wir nach wie vor mit annähernd 340 Galerien, sagen wir, quantitativ größter Standort in Europa sind und sicherlich auch eine große Bedeutung in der internationalen Wahrnehmung der Stadt haben. Also wenn von Berlin gesprochen wird, wird eben auch von der Kunst- und Kulturlandschaft gesprochen.
Werner Tammen weiß, dass man dicke Bretter bohren muss und Erfolge manchmal erst nach vielen Jahren Früchte tragen. Und er betont, wie wichtig es ist, im Verbund zu agieren und sich zusammenzuschließen.
Wir sind erfreulicherweise zu Corona-Zeiten sehr stark gewachsen und können also durchaus mit Fug und Recht behaupten, dass wir den gesamten Berliner Standort jetzt repräsentieren mit vielen auch sehr namhaften Kollegen, weil auch die Kollegen, die vorher nicht im Verband waren, plötzlich festgestellt haben, zu Corona-Zeiten dass es eben doch sehr wichtig war, im politischen Sektor zusammenzuarbeiten und an dem grundsätzlichen Standort Berlin zu arbeiten.
Vieles wurde also schon auf den Weg gebracht, um Berlin als Kunststadt zu stärken. Berlin ist immerhin mit 340 Galerien der größte Standort in Europa. Für Werner Tammen ist klar, dass vor allem junge Galeristinnen unterstützt werden und stärker in die Öffentlichkeit gebracht werden müssen. Dafür soll auch der VBKI-Preis sorgen, der vor 8 Jahren ins Leben gerufen wurde. Hinter dem Preis steht der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller und der Landesverband der Berliner Galerien mit finanzieller Unterstützung des Berliner Wirtschaftssenats.
Wo bewusst junge Galerien, die also höchstens 15 Jahre existieren, sich für diesen Preis bewerben können mit einem Ausstellungsprojekt während der Berlin Art Week. Und wo dann der Preisträger, es gibt eine Shortlist, und der Preisträger erhält 10.000 Euro und die beiden nachfolgenden Galerien, die noch mit in die Shortlist reingekommen sind, jeweils auch nochmal 2.500. Mal abgesehen von dem finanziellen Preis, der den Galerien natürlich immer hilft, soll dieser Preis auch Anlass sein, über die Entwicklung und die Möglichkeiten von jungen Galerien speziell zu diskutieren, auch in dem Umfeld der Art Week, die ja gerade dafür sozusagen die richtige Plattform ist und die Arbeit von Galerien eben generell stärker in die Öffentlichkeit einstellt.
Nominiert für den VBKI-Preis 2024 wird unter anderem Dan Chen. Sie kommt aus Shanghai und hat ihre Galerie 2021 während der Corona-Pandemie gegründet. Von ihr wollte ich wissen, warum sie sich für Berlin entschieden hat.
Ja, ich bin 2017 nach Berlin gekommen. Und Berlin ist ein Ort natürlich mit sehr vielfältigen Kulturen und dann die zeitgenössische Kunstszene ist auch sehr frei, würde ich sagen. Auch man sagt auch, hier in Berlin kann man machen, was man will. Deswegen ist da auch sehr viel Möglichkeit, um eigene Ideen umzusetzen.
Ist es wirklich so, dass man in Berlin alles machen kann, was man will? Oder ist es ein Klischee?
Ich glaube, alles ist relativ. Ja, ich komme aus China. Natürlich ist das auch ein ganz anderes System. Und im Vergleich zu hier, ich glaube, ja, ist er hier frei.
Wie war das, als Sie die Galerie gegründet haben? Wie lange hat das gedauert? Und wo haben Sie einen Raum gefunden?
Ich glaube, das ist ein bisschen schicksalmäßig. Ich habe in China lange gearbeitet, auch in der Kunstbranche. Und dann hier habe ich weiter studiert Museologie. Und dann während Corona-Zeit natürlich war ein bisschen schwierig, eine Arbeit zu finden. Und dann meine Leidenschaft liegt immer an Kunst. Und ein Bekannter von mir hatte einen Raum in Mitte. Und das steht lange leer. Und dann ich hatte dem Freund gesagt, wenn der Raum leer ist, dann vielleicht organisiere ich etwas Programm. Dann könnte ich eine Ausstellung organisieren. Und dann am Anfang war ich nicht ganz sicher, ob ich eine Eröffnung mache, weil ich kannte niemanden. Und wenn niemand kam zu der Eröffnung, dann wird das sehr awkward. Frustrierend. Auch für die Künstler. Und dann der Künstler sagt, doch, machen wir eine Eröffnung. Und dann habe ich meine Kontaktliste aufgemacht. Habe ich an jede Leute, die ich kenne, geschrieben. Hallo, hier ist Dan. Ich habe jetzt eine Ausstellung an diesem Ort, dieser Zeit. Komm mal bitte vorbei. Und dann, das war unglaublich. Mein Professor war auch dort. Alle Freunde auch aus anderer Stadt, sie sind auch gekommen. Und das war super gute Resonanz. Und dann viele Leute kamen zu mir und fragen mich, ah, die Ausstellung super, was kommt nächste? Ich komme nochmal. Und es ist da, gibt mir auch viel Motivation. Ich sage, okay. Und dann ist die.
Wann war das?
2021, im August.
So, dann hast du die erste Ausstellung gemacht mit einem Künstlerfreund. Und dann die zweite Ausstellung? Wie ging es dann weiter?
Dann habe ich so natürlich Leute gesucht.
Was suchen denn Leute?
Unterschiedlicherweise. Natürlich, Leute kamen zu mir aus in die Galerie und ich gehe auch zum Beispiel Rundgang. Ich suche auch durch die Empfehlung der Freunde oder der Künstlerinnen. Und dann langsam hat man eine Datenbank. Ja.
Sie haben gesagt, in Berlin-Mitte, wo da? Und haben Sie, ist es immer noch der Raum, den Sie haben?
Nee, das war ein temporärer Raum und das war in Torstraße. Und danach bin ich nach Schöneberg gezogen, wo ich jetzt bin.
Wo denn in Schöneberg?
Ein bayerischer Platz.
Bayerischer Platz, den kenne ich sehr gut, aber da ist ja sonst keine Galerie, oder?
Genau, das ist, bin ich die Einzige.
Ist das kein Problem?
Überhaupt nicht. Ich hatte am Anfang auch ein bisschen Angst. Und danach, meine Nachbarn, alle Nachbarn, sie kommen, sie besuchen mich und haben zu mir gesagt, ah, endlich, hier ist ein bisschen Kultur. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist.
Keine Angst, aber die Mieten in Berlin steigen ja auch.
Schon.
Schon wenn ich sage,
ja, wenn ich sage, nein, das ist Lüge, nein, das schon. Ja.
Das ist mit Abstand die abenteuerlichste Geschichte einer Galeriegründung, die ich bisher gehört habe. Sie zeigt aber, dass es immer wieder Leute gibt, die es wagen, eine Galerie in Berlin zu eröffnen. In der Regel haben sie aber schon Erfahrung, weil sie zum Beispiel schon viele Jahre in einer Galerie gearbeitet haben und dann den Sprung in die Selbstständigkeit riskieren. Wie Johanna Neuscheffer und Anne Schwanz, die 2018 ihre Galerie Office im Part gegründet haben. Vorher haben sie viele Jahre in der Galerie Eigen und Art von Judy Lübcke gearbeitet. Sie haben ihre eigene Galerie in Moabit eröffnet, in einem ehemaligen Arbeiter- und Industriebezirk. Der Schwerpunkt von Office im Part liegt in der digitalen Kunst. Ihre Ausstellungen finden sowohl im Netz als auch im Galerieraum statt. Mit diesem Mischkonzept, das Digitale und Analoge zusammenzudenken, sind sie in Berlin ziemlich weit vorne.
Es geht nicht darum, sozusagen entweder oder, entweder nur analog zu zeigen oder digital, sondern ich glaube, für uns war das damals schon wichtig, dass wir die Digitalisierung als etwas begriffen haben, was strukturell unsere Leben verändert. Und ja, Social Media ist einfach unheimlich wichtig für eine Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens. Also gerade im Kunstbereich ist das unbestreitbar.
Ganz einfach gesagt, wenn man einen Social Media Post macht und den mit zwei Accounts teilt, dann hat man doppelt so viel Reichweite. Und so verstehen wir das Digitale, um das unternehmerisch oder auch in unsere Arbeit mit einzubeziehen.
Für dieses kreative Konzept wurde Office im Part im letzten Jahr mit dem VBKI-Preis ausgezeichnet. Und mit wem auch immer ich über neue Konzepte und innovative Ansätze der Kunstvermittlung spreche, immer fällt der Name Office im Part. Zwei Galeristinnen, die sich ganz klar als Unternehmerin, aber auch als Vermittlerin verstehen. Wenn Sie von Ihrer Arbeit erzählen, klingt das nach einem 24-7-Job.
Das heißt für uns wirklich, dass wir da täglich aktiv sind, dass wir entweder posten, Stories teilen, liken, kommentieren. Und das nimmt einen großen Teil unserer Tagesarbeitszeit ein.
Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass wir unterschiedliche Social Media unterschiedlich bespielen. Also es gibt Twitter, also X mittlerweile, LinkedIn und Instagram. Das sind die drei, auf denen wir am meisten unterwegs sind. Und die sind alle sehr unterschiedlich. Und da erreichen wir auch andere Sammlergruppen oder auch Künstler oder auch Kunstinteressierte.
Das heißt, wenn Sie eine Ausstellung machen, dann wird das auch auf Instagram und auf den drei anderen Plattformen?
Genau, geteilt. Also es gibt meistens eine Ankündigung ein, zwei Wochen vorher, dann wird das sozusagen so vorbereitet, der Künstler vorgestellt. Dann gibt es natürlich an dem Tag der Eröffnung meistens einen Post oder eine Story, dass die Leute wissen, okay, heute geht's los. Und dann teilen wir die Ausstellungsansichten, versuchen die Texte und die Inhalte wirklich zu vermitteln. Es gibt immer ein kleines Video zu jeder Ausstellung, wo Johanna durch die Ausstellung führt. Einfach um die Leute ja zu erreichen, auch die gar nicht unbedingt nach Berlin kommen können. Dass man wirklich sozusagen die Möglichkeiten von Social Media wirklich nutzt, dass man global die Leute erreichen kann.
Auf Ihrer Website gibt es aber auch einen Raum, sage ich mal in Anführungszeichen, wo man auch direkt Kunst kaufen kann, habe ich gesehen, ne?
Ja, das ist uns wichtig. Also das ist eher der Punkt der Transparenz, mit der wir uns beschäftigen, weil natürlich als Galerie, wir sind ein Unternehmen und es geht auch sozusagen darum, Kunst nicht nur zu zeigen, sondern auch zu verkaufen. Und die Celo-Räume sind sozusagen Abbild von den Ausstellungen oder von den Projekten, die wir machen. Und man kann dort sich die Arbeiten angucken und mehr Informationen zu den einzelnen Arbeiten oder auch Künstlern bekommen. Und wir zeigen dort auch oder machen die Preise öffentlich, weil wir das wichtig auch finden, dass es zu sehen ist. Ich glaube einfach, dass sozusagen die Transparenz von Preisen etwas ist, was heutzutage auch für Sammler einfach einen großen Stellenwert hat oder auch eine Wichtigkeit hat oder auch sozusagen die Frage ist, warum soll man es nicht zeigen? Und deswegen gibt es für uns diese Sealräume, in denen man sich anmelden kann und dann kriegt man die Information.
Also es geht eher darum, kann ich mir das leisten oder nicht? Also man geht ja häufig in Galerien und weiß eigentlich gar nicht als Betrachter oder als möglicher Käufer, ist das eigentlich in meinem Price Range? Und das, finde ich, ist ja eigentlich dieser erste Schritt. Und wir arbeiten schon auch sehr aktiv daran, darüber nachzudenken, wie baut man auch junge Sammlergenerationen auf und wie nimmt man die mit? Das ist ja auch eine Basis von Galerien, die wachsen ja immer mit ihren Sammlern zusammen eigentlich auch. Und wir haben auch so eine Masterclass, die man buchen kann, in der wir Fragen beantworten zum Kunstmarkt oder auch über die Kunst und wie man Kunst für sich entdeckt und was das Spannende über das Bild an der Wand hinaus ist. Und das merken wir auch, das kommt total gut an und das ist auch wichtig, weil wir glauben, dass die Sammlerseite oder die Käuferseite genauso wichtig ist zu verstehen und auch auf die einzugehen wie auf die Künstlerseite.
Und auch Anne Schwanz und Johanna Neuschäfer betonen, wie wichtig politische Unterstützung ist, weil Galerien einfach unglaublich viel leisten.
Ich glaube, was wichtig ist, dass wirklich verstanden wird, dass die Wichtigkeit der Galerienszene oder der Galerien als Wirtschaftsfaktor für die Stadt und für die Szene, weil wir sind nicht gleichzusetzen mit Museen oder mit anderen öffentlichen Häusern. Wir werden nicht gefördert, machen aber so viel Kulturarbeit und dass das wirklich verstanden wird, dass wir Unternehmen sind, aber so viel Arbeit leisten für die Kultur und für die Stadt an sich. Ich glaube, diese Wertschätzung ist wichtig. Berlin, du bist so wunderbar,
Berlin, du bist so wunderbar, Berlin. Wir sagen, wie in jeder Wirtschaftsbranche benötigt auch die Galerie 5 bis 8 Jahre, um dann vielleicht sagen zu können, man hat sich durchgesetzt, man hat sich am Markt möglicherweise schon mal platziert. Von durchgesetzt kann oft noch gar nicht die Rede sein.
Man muss echt einen Plan haben, man muss auch eine Finanzierung für die ersten 5 Jahre haben. Und das ist eben nichts, was man mal, glaube ich, so aus der Hüfte heraus irgendwie realisieren kann.
Ich wundere mich ehrlich gesagt immer, dass die Leute den Mut haben, das zu machen. Also man muss schon, glaube ich, ein bisschen Geld im Hintergrund haben am besten. Oder man muss wirklich sehr viel Glück haben, dass es klappt.
Lieber mit Kunst als mit Drogen handeln.
Eine, die den Mut hatte, eine Galerie in Berlin zu gründen, ist Marie-Christine Molitor. Sie hat vor 2 Jahren ihre Galerie in der Kurfürstenstraße im Bezirk Tiergarten eröffnet. Marie-Christine Molitor war, bevor sie sich selbstständig gemacht hat, Direktorin der Galerie Neu. Daher hat sie viele Kontakte zu Künstlerinnen und Künstlern und kennt auch Berlin sehr gut. Trotzdem, sagt sie, ist eine Galeriegründung, wie eigentlich die Gründung eines jeden Unternehmens, ein großes Risiko.
Ja, man hat schon Angst, weil es gab tatsächlich noch mal viel, viel mehr und die haben alle wieder zugemacht. Also es gab mal, als ich angefangen habe, waren es glaube ich 600-700 Galerien in Berlin und dann hat sich da viel sondiert und dann ist man natürlich, hat man dann Angst und denkt sich, schafft man das selber auch und es ist auch nicht einfach. Und dann kam noch die eine Krise, jagt die nächste in den letzten 3 Jahren eigentlich.
Dass Marie-Christine Molitor dann doch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat, lag daran, dass einige Dinge zusammenkamen.
Das Haus war noch nicht mal sogar richtig fertig, als wir hier reingezogen sind. Es wurde gerade fertig gebaut. Mein Vermieter oder meine Vermieter sind zwei Freunde von mir und die kamen mir dann auch sehr entgegen und haben mir geholfen am Anfang. Sie wollten unbedingt, dass ich das hier schaffe und stemme und waren so sehr zuvorkommend im Preis. Und peu à peu hat sich das dann aufgebaut.
Ja, das ist auch ein großes Glück, wenn man sowas hat in Berlin, ne?
Ja, eben, das gibt's ja eigentlich nicht. Also wer sagt schon, okay, ich möchte, dass du das schaffst und du musst am Anfang weniger Miete zahlen. Also... Und dann kam aber die Unterstützung kam auch von vielen Künstlerinnen, die dann sagten, mach das, mach das, mach das und ich bin dabei und ich mache eine Ausstellung und ich helfe dir und wir tun uns zusammen.
Sie ist davon überzeugt, dass man neue Konzepte entwickeln muss, um sich am Markt zu behaupten und dass der Konkurrenzgedanke mehr in den Hintergrund treten sollte.
Es gibt in der jüngeren Szene auf jeden Fall die ganz starke Tendenz, viel mehr zusammenzuarbeiten und auch Ausstellungen zusammenzumachen oder Messestände zu teilen, Abendessen gemeinsam zu organisieren. Wir Jungen, ich glaube, wir müssen uns irgendwie zusammentun, sonst gehen wir total unter und wir helfen uns ungemein. Also wir tauschen Sammlerkontakte aus, bringen die Leute, wenn jemand hierher kommt, dann gegenüber oder andersrum. Wir machen eben so eine nomadische Ausstellung oder eine Ausstellung jetzt zunächst mal in Mailand in einem Galerieraum, den wir mieten. Und den teilen wir uns mit Galerie Trautwein Herlet. Und das sind auch sehr enge Freunde und meine Generation. Und wir haben jetzt entschlossen, dass wir diese Galerie gemeinsam mieten und dort eine Ausstellung zusammen machen. Eine Position von uns, eine Position von denen. Aber eben so zwei Berliner Galerien in Mailand.
Berlin ist als Kunststadt oft totgesagt worden, doch glücklicherweise bislang immer zu Unrecht. Noch ist Berlins Kunstszene weit davon entfernt, in Langeweile zu erstarren oder in Bedeutungslosigkeit zu versinken. Auch wenn Berlin nicht mehr das hat, womit alles angefangen hat: leerstehende, bezahlbare Räume. Die große Spielwiese, dieser Abenteuerspielplatz, den gibt es nicht mehr. Aber trotzdem noch an die 340 Galerien, die auf einem sehr hohen Niveau arbeiten und sich nicht hinter Städte wie London oder New York verstecken müssen. Auch wenn dort die größeren Umsätze gemacht werden. Man kann nur hoffen, dass die Politik langsam verstanden hat, dass Galeriearbeit vor allem auch Kulturarbeit ist, die die Stadt unglaublich bereichert. Ja, die große Party mag vielleicht vorbei sein, aber trotzdem ist der Sekt noch lange nicht leer.